Bellerive on Air, der Finanzpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bellerive on Air, einem Finanzpodcast von der Zürcher Privatbank Bellerive. Mein Name ist Reto Giudicetti. Neben mir, der vis-à-vis von mir, sitzt wie immer der Thomas Steinmann. Er ist der Chief Investment Officer von der Bellerive. Thomas, zuerst mal hoi.
Hoi, Reto. Guten Morgen.
Und dann gerade mal eine Frage. Wann war das letzte Mal der Tankstelle gewesen?
Am Donnerstag, letzten Donnerstag.
Ist dir etwas aufgefallen?
Ja, es ist teurer wie auch schon.
Massiv, oder?
Massiv.
Ja, ich habe gerade heute Morgen gehört in den Nachrichten, der Ölpreis wieder über 100 Dollar pro Fass. Das ist nicht gut.
Ja, natürlich ist das nicht gut. Das ist jetzt das Thema schlechthin seit dem Einmarsch oder seit deren Attacken im Iran. Das hat vielfältige Auswirkungen. Man muss immer ein bisschen schauen, oder? Der Ölpreis reagiert natürlich auch auf Erwartungen. Und wir haben interessanterweise eine Art des Waffenstillstandsabkommen ja jetzt für die zwei Wochen gehört. Und der Ölpreis ist dann stark nach oben. Jetzt geht er wieder rauf. Es ist je nachdem ist natürlich immer irgendeine News, die in die eine oder andere Richtung geht. Interessant, aber in dem Zusammenhang ist das eigentlich Tankerkapazität seit dem Waffenstillstand nicht auf ist. Ich habe eine Grafik dabei, wo man die Anzahl Tankerpassagen sieht. Mhm. Und du siehst, die sind irgendwo bei 70, 80 pro Tag gewesen. Dann kommt der Ausbruch von dem Krieg, von dem Bombardement, dann geht das auf null. Und dann pendelt sich das mit 2-3 Schiffen irgendwie pro Tag ein. Und das ist immer noch so, interessanterweise. Also, dort ist gar noch nicht viel passiert, obwohl die News gut ist. Aber der Preis ist gleich runtergekommen. Oder die Erwartungen vom Ölpreis sind natürlich nicht immer genau so wie die Realität, sondern die Erwartungen widerspiegeln eben, was wir kommen. Und obwohl jetzt eigentlich müsste der Ölpreis müsste jetzt eigentlich tiefer sein. Oder? Aber jetzt ist, es ist jetzt gerade wieder über 100 und das ist sicher nicht erfreulich.
Jetzt steckt die Schiffe in dieser bekannten Straße von Hormuz fest. Das ist die Seeenge zwischen dem Indischen Ozean und dem Persischen Golf. Das wird auf absehbare Zeit, glaube ich, nicht viel besser werden. Also es wird in den Engpass bleiben. Was heisst das jetzt für die Börse?
Ja, es ist gut, wir müssen 20% von der gesamten Ölkapazitäten und Produktion gehen durch die Straße von Hormuz. Jetzt kann man sagen, das ist nicht viel. Mhm. Ist es im Verhältnis auch nicht. Das heisst, es gibt schon andere Routen, es gibt andere Pipelines, es gibt schon Ausweichmöglichkeiten. Und das erklärt ja auch bis zu einem guten Grad, dass eigentlich noch gar nicht so viel Unglück passiert ist, jetzt, wenn man von den Finanzmärkten redet. Oder die Börse ist jetzt alles in allem, sage ich, knapp null, vielleicht sogar leicht positiv in diesem Jahr.
Oh, doch noch.
Ja, wir sind eben bis zum Ausbruch sind wir deutlich im Plus gewesen. Dann ist der Iran gekommen und dann sind wir natürlich, haben wir starke negative Reaktionen gehabt. Und jetzt per Saldo sind wir eigentlich im Nullbereich. Von dort her ist Öl in aller Munde, aber es gibt auch andere Wege, um das Öl zu transportieren. Und jeden Tag kommt irgendeine Neuigkeit raus. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, die alle natürlich jetzt einzeln zu interpretieren.
Jetzt sagt Donald Trump, die Ölpreisgeschichte oder die Ölknappheit, das ist eigentlich kein Problem für die USA, das ist mehr ein europäisches Problem. Hat er recht?
Ja, hat natürlich recht. Obwohl er natürlich auch nicht will, dass Öl hoch ist. Ich meine, Amerika ist sehr, sehr Gasoline-affin. Also auch dort sind die Benzinpreise stark hoch. Und gerade die Amerikaner, die viel rumfahren, die merken das relativ stark. Auch da, selbst wenn er subventioniert, da merkt man das. Merken die das auch. Also er hat auch kein Interesse an einem höheren Ölpreis. Aber ja, sie profitieren. Sie leiden weniger stark als die Europäer.
Interessant. Gut, jetzt immer wieder, wenn die Ölpreise thematisiert werden, redet man automatisch, habe ich fast den Eindruck, auch von einer höheren Inflation oder von einer Inflation oder von einem Konnex Öl und Inflation. Kannst du uns das mal ein bisschen erläutern? Wie ist das so und warum ist das so?
Ja, das ist natürlich schon so. Also ein hoher Ölpreis, Öl ist immer noch, auch wenn man es vielleicht so gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber Öl ist immer noch wahnsinnig wichtig. Nicht nur im Benzinpreis, wo man es natürlich sehr stark merkt, sondern auch als Rohstoff für verschiedenste Produkte. Also das fließt ein in Glasherstellung, Herstellung, es fließt ein in irgendwelche Verpackungen, Kunststoffverpackungen. Und insofern schlägt das überall nieder. Und das ist in dem Sinne natürlich für die Unternehmen, die haben höhere Inputkosten und das drückt auf Gewinn. Das ist eigentlich der Zusammenhang, oder? Dass eine höhere Inflation, einen höheren Ölpreis eigentlich nicht so gut ist für die Wirtschaft, weil die Unternehmensgewinne dann leiden, weil eben die Kosten höher werden. Und eine Art auch, und der Konsument mehr muss zahlen, das ist eine Art wie eine Steuer.
Ja.
Das heisst, der Konsument hat, hat weniger Geld im Portemonnaie und kann darum auch weniger ausgeben. Also ja, das ist unbestritten unerfreulich. Also ein höherer Ölpreis ist... vor allem kommt es darauf an, auf die Länge. Also ob jetzt der 110, 120, 100 ist, ja, natürlich...
Du meinst Ölpreis?
Der Ölpreis. Ja. Ganz wichtig ist, wie lange er geht. Wenn das... Also man sagt, so 6 Monate, wenn das innerhalb von 6 Monaten ist, ist das noch unter Kontrolle. Wenn das länger als 6 Monate geht, dann schlägt es richtig durch. Wir sehen jetzt erste Auswirkungen in der Inflation, aber nochmal, die Börse bis jetzt hat noch nicht so negativ reagiert. Zu Recht, es gibt ja auch Lager. Es gibt ja auch Lager, oder? Und von daher kommt es jetzt wirklich darauf an, wie lange das Ganze geht.
Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil gerade an der Inflationsfront haben wir ja eigentlich Ruhe gehabt. Es hat ein bisschen besser ausgesehen als auch schon vor ein paar Monaten. Jetzt flammt das wieder auf. Was heisst das für Zentralbanken? Müssen die jetzt reagieren? Und insbesondere, was heisst das für die SNB?
Ja, jetzt Zentralbanken generell und Inflation. Also ich glaube, man muss unterscheiden, und das machen Zentralbanken auch, zwischen der Inflation, die entsteht aufgrund von höheren Ölpreisen, weil es geopolitische Unruhe gibt. Und dann gibt es aber auch die Inflation, die entsteht, weil der Ölpreis hochgeht, weil die Wirtschaft boomt, weil alle Öl wollen. Im ersten Fall nennen wir Angebotsinflation und das andere ist eine Nachfrageinflation. Und jetzt, wir können natürlich die Notenbanken von dem auch unterscheiden. Also eine Angebotsproblematik beim Öl wäre natürlich sehr, sage ich jetzt mal höflich formuliert, kontraproduktiv, wenn man in so einem Umfeld die Zinsen erhöhen würde. Die Inflation steigt zwar, aber sie steigt, weil wir durch geopolitische Unruhe eine Inflation haben, und tendenziell da eine Rezessionsgefahr. Das muss man ja sehen. Oder? Ich meine, wenn die Kosten so hoch werden und Konsumenten das nicht mehr kaufen, dann, dann ist die Rezessionsgefahr, reden wir nachher vielleicht noch drüber, ist mindestens gestiegen, die Wahrscheinlichkeit. Ja. Und in so einem Umfeld die Zinsen erhöhen, würde sagen, ziemlich falsch.
Nicht so gut.
Wäre falsch. Das wird man auch nicht machen. Interessanterweise ist die Erwartung an den Märkten aber so, dass es keine Zinssenkungen mehr jetzt gibt. Das ist die Markterwartung. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, die Zentralbanken bleiben auf einem Senkungsweg, wie wir ihn vorher schon hatten. Jetzt unmittelbar, wenn Öl 110 ist, oder jetzt heute Morgen ist es, glaube ich, 103 oder 105, dann wäre es schon nicht senken. Aber wenn das nur ein bisschen wieder abkommt um 90, 80, wird man da ja, so wie es eigentlich geplant war, noch ein, zwei Zinssenkungen sehen. Weil die Wirtschaft eher leidet und nicht, weil sie boomt. Und du hast noch gefragt wegen dem Schweizer Franken. Ja, wir haben die Safe-Haven-Thematik in geopolitischen Unruhe. Das ist es. Die Inflation in der Schweiz ist tief, nach wie vor, unter 1. Wir haben die Spuren jetzt, aber sie ist und bleibt tief. Ich glaube, so wie es Stand heute ist, kann die Nationalbank das durchziehen, was sie jetzt macht, nämlich dass sie bei Null bleibt und nicht in Negativzinsen geht.
Du sprichst es gerade an. Sie hat die SNB leider nicht mehr viel Luft. Wir sind ja bei 0%. Also ein nächster Zinsschritt wäre ein Abdriften im Negativzinsbereich. Wäre ja nicht wirklich eine gute Entwicklung.
Nein, wäre es überhaupt nicht. Und wir haben es ja da auch schon miteinander besprochen. Und der Herr Schlegli ist auch der Meinung, dass Negativzinsen also wirklich Ultima Ratio sind. Also das macht er nur, wenn es überhaupt nichts mehr anderes gibt. Und das schätze ich sehr. Ich finde das richtig, wie er das sieht. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da ja... Also wenn jetzt nicht noch viel mehr passiert, dann glaube ich nicht, dass wir ins Negativ gehen. Und jetzt noch schnell zu den Währungen. Wir haben ein Wort zum Dollar, oder? Also der Schweizer Franken, Dollarkurs. Wir haben jetzt eigentlich den Trend von letztes Jahr hat sich nicht fortgesetzt. Oder? Wir haben ja letztes Jahr sehr einen schwachen Dollar gehabt und umgekehrt einen starken Franken. Das ist da ja nicht der Fall. Es hat sich sogar eher ein bisschen umgekehrt. Also der Dollar ist relativ stark dieses Jahr, hat aufgewertet. Und entsprechend ist auch Druck vom Schweizer Franken weggekommen.
Was gut ist für die Schweizer Wirtschaft.
Was gut für die Schweizer Wirtschaft ist, was auch für die Nationalbank gut ist. Insgesamt für die Börse ist es nicht so gut, weil ein starker Dollar in der Regel einhergeht mit dem mit einer schlechten US-Börse, interessanterweise. Mhm. Und darum ist ein starker Dollar eher negativ, was Börsen angeht, zu beurteilen. Aber es ist gut, jetzt sagen wir, eben gerade für die Schweizer Nationalbank.
Aber ein starker Dollar ist ja auch nicht das, was in den USA das Ziel ist. Im Gegenteil, man will den Dollar ja ganz gezielt schwächen. Ja. Jetzt wird er wieder stärker. Ja. Sind jetzt da wieder neue Massnahmen zu erwarten seitens der USA?
Schwer zu sagen, im Moment wahrscheinlich nicht. Also jetzt ist man mit anderen beschäftigt. Aber ja, man sieht das nicht gern, wenn der Dollar aufwertet. Das wird man in Amerika wahrnehmen. Wobei das vor allem für Trump und seine Administration eher ein Thema ist als für die Zentralbank. Ich meine, die sind entspannter und die sehen, da gibt es immer Bewegungen in der Währung. Und die sind auch nicht so nervös wie die Regierung. Aber ich erwarte da einmal mehr eine ganz stabile Zentralbank, die sich nicht beeinflussen lässt von so Geplänkel der Politiker.
Obwohl ja da ein Wechsel bevorsteht in der US-Zentralbank, in der FED. Mhm. Da wird ja ein bisschen spekuliert, der neue Mann, was der bringt, was von dem zu erwarten ist. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz aus deiner Warte, was glaubst du, wird sich da etwas Neues ergeben? Wird sich möglicherweise auch die FED neu positionieren und vielleicht mehr nach dem Gusto vom US-Präsidenten agieren?
Das halte ich für ausgeschlossen. Es ist eine sehr traditionsreiche Verfassung, auch von der Zentralbank, die festschreibt, was die Aufgaben sind. Was einfach ist, es gibt immer einen gewissen Interpretationsspielraum von den jeweiligen Chefs der Zentralbank. Und das ist auch in Ordnung. Es hat es auch immer schon gegeben. Es hat die gegeben, die eher ein bisschen entspannter sind zu einem gewissen Thema und andere, die weniger entspannt sind zu einem gewissen Thema. Jetzt möglicherweise wird der Neue, der übrigens einen sehr guten Ruf hat in allen Kreisen, also da kann man nicht sagen, dass das jetzt irgendein eine Figur ist, die einfach am Trump passt und keine Ahnung hat. Er ist sehr, sehr renowned, also sehr anerkannt und gilt ein bisschen als jemand, ja, wo wahrscheinlich tendenziell ein bisschen weniger vielleicht die Interpretation richtig, ein bisschen lockere Geldpolitik macht, aber immer im Rahmen von dem, was man als normal anschauen kann. Und nochmal, wir haben es auch schon diskutiert. Wenn da etwas würde schieflaufen würde, hätten wir ein Problem auf den Zinsen. Das heisst, wenn jetzt ein Zentralbankchef würde zu fest Zinsen lockern, weil es der Trump will, dann würde im Bondmarkt sofort Zinsen aufgehen und das würde die Refinanzierungskosten für die Regierung massiv erhöhen. Also da gibt es Checks and Balances vom Markt.
Mhm. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zurück mit dem schwachen Dollar, der eigentlich das Ziel ist von der US-Regierung und dem heutigen eher stärkeren Dollar. Der Grund, warum man einen schwächeren Dollar will, ist ja, glaube ich, auch die Schuldenlast. Also mit einem schwachen Dollar ist zwangsläufig die Schuldenlast tiefer und mit einem starken Dollar steigt sie wieder an. Mhm. Das ist das Problem, oder?
Ja, das ist das Problem. Und der ganze Außenhandel halt, oder? Ein günstiger Dollar fördert natürlich grundsätzlich den Export von den Amerikanern, einen schwachen Dollar. Und das ist ja das, was er will. Er will möglichst das Handelsdefizit reduzieren, aber das macht man natürlich nicht über die Währung, sondern durch entsprechend gute Produkte, die man selber herstellt. Aber darum will er natürlich auch eine gewisse Schwäche in der Währung.
Dann lass uns doch vielleicht noch ganz kurz ein anderes Thema, eine andere Investmentklasse antönen. Gold. Gold hat einen Höhenflug hinter sich, massiv, Silber glaube ich auch. Das hat sich aber, glaube ich, ein bisschen... Der Trend hat sich ein bisschen gebrochen. Gold ist wieder tiefer. Was ist da passiert?
Ja, Gold hat natürlich im letzten Jahr enorm zugelegt. Viel mehr als man hätte erwarten können. Also es hat ja niemand gesagt, dass Gold... Ich kenne niemanden, der gesagt hat, Gold geht 40% auf in einem Jahr. Und hat wahrscheinlich fast ein bisschen eine Euphorie ausgelöst, die übertrieben war. Wir waren im höchsten deutlich über 5'000 Dollar gewesen. Dann sind wir jetzt in dem Jahr, hat es Korrekturen, Gegenbewegung gegeben. Das war auch ein Profit-Taking. Ich habe das auch im März gesehen. Es sind einfach, teilweise haben Kunden auch gesagt, sie möchten jetzt einfach Gewinn mitnehmen. Und das ist nachvollziehbar. Nach so einem Jahr, wenn du 50% in einem Jahr machst, ist es auch nachvollziehbar, dass der eine oder andere sagt, ich will verkaufen. Ja. Und das hat sich halt niedergeschlagen, denn es ist mir deutlich unter 5'000. Jetzt sind wir wieder bei 4'700, hat sich wieder etwas gefasst. Also, ich sehe da keine außergewöhnliche Bässe jetzt im Gold. Von daher muss man Gold weiterhin als eine strategische Anlageklasse im Depot haben.
Wie hoch würdest du diese strategische Position bewerten in Prozent?
Ja, es ist immer ein auch eine Geschmackssache und eine Risikoneigung vom Investor. Aber so als Hausnummer irgendwie zwischen 5, 8, 9%
dort umeinander. Okay. Dann noch ein anderes Thema, auch spannend. Thema Kryptowährungen, Bitcoin. Bitcoin wird von den Bitcoin-Jüngern auch so ein bisschen als Währung oder als Investment beschrieben, wo gerade in schwierigen Zeiten soll ja die Ausschläge auffangen, kompensieren. Wie sieht es da aus? Ich meine, es sieht nicht so gut aus, aber vielleicht liege ich falsch. Darum frage ich dich, wie sieht es jetzt konkret aus mit dem Bitcoin?
Ja, nein, das ist richtig. Und ich glaube, man hat einmal mehr jetzt gesehen, auch im letzten Jahr, dass Kryptowährungen oder Bitcoin kein Schutz sind in negativen Märkten. Im Gegenteil. Bitcoin und Kryptowährungen laufen tendenziell eng mit hochriskanten anderen Anlageklassen wie Technologie, Aktien. Ja. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass Tech-Titel ja seit etwa Oktober ziemlich schlecht gelaufen sind. Mhm. Also alle, die wir kennen, die AI, Software-Titel und so weiter. Und im gleichen Zug ist auch Bitcoin massiv irgendwie von über 100'000 auf 60'000 runter. Mhm. Jetzt aber interessanterweise hat sich jetzt gehalten. In diesem Jahr ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Jetzt auch, das Level ist immer noch 60'000, 70'000. Da ist jetzt eine Ruhe eingekehrt. Finde ich noch spannend. Aber ich glaube, wichtig für die sich für das interessieren, es ist nicht eine sichere Währung oder eine Alternative, sondern es ist im Gegenteil, es ist für die Riskappetit haben oder die gerne Risiken eingehen, könnt das kaufen und dann immer darauf schauen, was machen Tech-Titel, was machen andere hochriskant. Und dann kommt man ein Gefühl über, wie man dort investieren sollte. Nämlich, eben, wenn man der Meinung ist, die Märkte gehen stark rauf, dann muss man Kryptos haben. Wenn man der Meinung ist, das Aktienumfeld ist schlecht, dann muss man auch keine Kryptos haben. Also in dem Sinn finde ich, hat es eine Existenzberechtigung, aber nicht so, wie viele meinen, oder aber auch so, wie viele sagen aus der Kryptoszene. Es ist diversifiziert, nicht wirklich, sondern es erhöht Risiken. Aber es gibt ja immer wieder Investoren, die gerne Risiken möchten eingehen. Und das ist sicher eine gute Möglichkeit.
Ich wollte sagen, es braucht wahrscheinlich vor allem auch ein starkes Nervenkostüm als Krypto-Investor. Man muss bereit sein, die extremen Ausschläge nach oben und nach oben zu ertragen. Nach oben ist wahrscheinlich eher einfacher, nach oben tut weh.
Ja.
Gut, wir kommen schon wieder fast am Schluss von unserer heutigen Ausgabe. Trotzdem, lass uns doch noch ganz kurz mal nach vorne schauen. Was erwartest du in den nächsten paar Monaten? Wird die Iran-Krise ein kurzes Intermezzo, was zu hoffen ist? Mhm. Wird es das noch länger beschäftigen? Und wenn ja, was hat das für Auswirkungen? Mit was müssen wir rechnen als Investor? Wie sieht es da aus?
Niemand weiß es. Also das wäre, auf jeden Fall behauptet.
Wir
wissen es nicht. Und genau darum sollte man ja auch jetzt nicht Portfolio-Verschiebungen vornehmen, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Wir haben jetzt die Ceasefire, also das Waffenstillstandsabkommen. Mhm. Das läuft ja jetzt 14 Tage. Jetzt sind zwar wieder Gespräche gescheitert. Also es ist jede Minute, gibt es irgendwie Neuigkeiten und mehr reagieren auf das. Was halt ist, ich meine, die Amerikaner, der Trump muss aufpassen. Ich glaube, er steht innenpolitisch unter Druck. Ich weiss nicht, ob es drin liegt, den Krieg wieder aufzunehmen. Also, der Krieg ist unpopulär in Amerika.
Er hat ja versprochen, er wird keinen neuen Krieg anfangen.
Er wollte super schnell aufräumen, aus seiner Sicht. Mhm. Ich glaube, es wird innenpolitisch extrem unpopulär. Also, wenn jetzt die 14 Tage verstreichen, jetzt wieder loszulassen, jetzt mit Bodentruppen. Das wird sehr interessant zu sehen. Also es gibt auch durchaus auch das Szenario, dass es nicht mehr, dass man sagt, weißt du, das war's, jetzt ist es halt, wie es ist, wir lassen es, geht uns nicht mehr an, wir ziehen es zurück. Ja. Was natürlich dann sehr schnell eine Erholung würde geben, wobei die Straße von Hormuz immer noch nicht ganz klar ist, wer hat die Kontrolle. Aber da ist nicht auszuschliessen, dass sie sich dann gleich wieder zurückziehen. Das ist ja bei ihm alles möglich. Und weil er einfach sagt, jetzt sind die Midterm-Wahlen und wenn er jetzt wieder loslässt nach dem Waffenstillstand, könnte das innenpolitisch kritisch sein. Also ich bin in dem Sinn durchaus auch positiv gestimmt, dass das doch eine gewisse Chance gibt, dass das in nützlicher Frist könnte vorbei sein. Aber you never know.
Ja.
Und vielleicht die Frage, wie geht es weiter? Ich meine, du weißt, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, der wichtigste Treiber an den Finanzmärkten, nicht nur in dieser Phase, sondern auch sonst, ist die Liquidität. Und die globale Liquidität steigt nach wie vor. Und das ist das ganze überlagernde Haupttreiber von der Finanzmärkte, also von der Aktienmärkte, aber auch Kryptowährungen, von den höher riskanten Währungen, der Trend ist intakt. Und jetzt gibt es halt eben Störungen von diesem Trend. Jetzt so ein Krieg ist eine Störung, es gibt andere Störungen, aber der überliegende Trend ist intakt. Jetzt, sobald halt die kriegerische Thematik sich eher beruhigt, dann wird das eine sehr positive Entwicklung haben an den Aktienmärkten.
Dann möchte ich zum Schluss nochmal an den Anfang zurückkommen, an die Tankstelle. Es gibt gewisse Regierungen, gewisse Staaten, die jetzt anfangen, die höheren Ölpreise, die sich dann am Schluss auch an der Tankstelle zeigen, irgendwo aufzufangen. Deutschland redet von einer Übergewinnsteuer. Ich glaube, in Spanien und in Italien werden auch gewisse Massnahmen diskutiert. Was haltest du von solchen Interventionen, wenn der Staat anfängt, der Ölpreis den Markt letztlich dann zu bewegen oder zu beeinflussen, bist du da, ist das eine gute Idee?
Nein, das ist natürlich keine gute Idee, weil Preise sind immer ein Signal. Preise sind eine Signalwirkung. Wenn ein Preis hoch ist, dann heisst es eben, dass das Gut knapp ist und dass man es eben sollte ersetzen. Also wenn du eben einen hohen Ölpreis hast, dann wird es wieder attraktiver, nach Alternativen zu suchen. Und darum sollte man die Preise in dem Sinn spielen lassen, auf jeden Fall. Und der Staat weiss ja auch nicht, wo der richtige Preis ist.
Absolut. Thomas, wir sind am Schluss von der heutigen Sendung. Danke vielmals, wie immer, für deine spannenden Einschätzungen. Ich bin bin auch wie du vorsichtig optimistisch und hoffe, dass alles gut kommt. Wir werden beim nächsten Mal in ein paar Wochen sicher wieder einen kleinen Status-Update machen und schauen, wo wir dann wieder stehen. Im Moment danke vielmals für deine Einschätzungen und einen schönen Tag. Ciao, Thomas.
Ciao,
Reto. Bellerive On Air, der Finanzpodcast.